was ich sehe, wenn deutsche Freunde, europäische Freunde, amerikanische Freunde über China berichten, dass es halt immer so zwei Sorten von Menschen gibt. Es gibt die Leute, die China per se scheiße und böse und furchtbar finden. Dann gibt es auf der anderen Seite die Leute, die mir fast noch mehr auf den Keks gehen, die nach China gehen, 2 Wochen, vielleicht 2 Monate, vielleicht auch mal in China waren eine Zeit und wieder zurück sind und die alles nur positiv sehen. Und alles in China ist so viel besser als im Westen. Und ganz ehrlich, ich kann mir beide Seiten nicht mehr anhören. Es ist nicht alles großartig und die Zukunft in China. Und wenn du nur von China lernst, dann glaube ich, findest du auch nicht den richtigen Weg. Aber es ist halt auch nicht alles furchtbar und schlecht und böse, nur weil es ein kommunistisches Regime ist.
Herzlich willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Rocket Fuel, unserem Podcast für Change und Transformation. Wir scheuen ja keine Kosten und Mühen und schalten rund um die ganze Welt. Heute gehen wir jetzt mal nach Shanghai zu Falk Fuhrmann. Hallo Falk, grüß dich.
Hallo Oliver. Schön, hier zu sein.
Du bist vor geraumer Zeit, bist du nach China gegangen, hast dort ein eigenes Business aufgebaut, über das wir heute ein bisschen sprechen. Du hast aber eigentlich, sag ich mal, so ein Heritage so aus der Agentur, sozusagen aus der Agenturwelt. Und ich glaube, das wird sehr spannend, heute mal drüber zu sprechen. Also was ist tatsächlich jetzt der Unterschied auch vielleicht in Kulturhaltung oder auch vielleicht auch Output zwischen Asien und Europa. Wie siehst du aber auch vielleicht die Veränderungen, die es in der Agentur gerade grundsätzlich gibt? Ja, ich denke, da werden wir nicht drum herum kommen, über KI zu sprechen. Aber bevor wir da in die Tiefe gehen, wie immer, so erstmal so ein bisschen so ein kleines Entree. Wieso sitzt du jetzt in Shanghai? Und warum hast du eine Firma gegründet, die, und ich versuche das jetzt mal, voilà, heißt. Dann sag erst mal, wie sie wirklich heißt und dann erzähl mal so ein bisschen deinen Lebenslauf.
Da geht's schon los. Also die Firma heißt Huila. Vor 5 Jahren gegründet, fast 5 Jahren in Shanghai. Und ganz offensichtlich haben wir uns damals nicht so viele Gedanken gemacht, wie Westerner den Firmennamen aussprechen sollen. Also haben wir ganz, ganz oft, dass da die kuriosesten Dinge rauskommen. Ja, wo fange ich an? Fange ich von hinten an mit unserer Gründung und warum wir gegründet haben und wieso, oder lieber ganz am Anfang? Lass mich versuchen, chronologisch vorzugehen und auch gucken, dass wir das relativ schnell hinter uns bringen. Also ich bin Deutscher, in Ostdeutschland aufgewachsen, nach der Wende nach Hannover gegangen, habe da studiert, Medienmanagement. Hat prima funktioniert mit Studieren, weil Hannover ja eine sehr, also damals sagte man, die langweiligste Stadt der Welt ist. Aber irgendwie wollte ich immer Werbung machen. Ich weiß auch nicht wieso. Also vielleicht, weil man das im Osten nicht konnte. Bin zu TBWA nach Berlin, als die ihr Berlin-Office aufgemacht haben. Habe dann für andere große Agenturen gearbeitet in Deutschland, bis ich bei DDB gelandet bin. Da 7 Jahre als Head of Planning in Düsseldorf. Und ja, meine Frau hat schon vor 25 Jahren mal in Asien gelebt, in China, in Taiwan vorher. Und ja, irgendwann haben wir gesagt, naja, vielleicht ist das ja eigentlich eine gute Idee. Wir mögen Asien, wir gehen dahin. Wir wollten gar nicht nach China, sind erstmal in London gelandet, lustigerweise, weil die Frau, mit der ich mich unterhalten hatte für einen Job in Singapur, sagte dann, nö, haben wir nicht, aber in London. Also sind wir in London gelandet. Da habe ich dann ein halbes Jahr gelebt, bis es dann eben wirklich nach Singapur ging. Singapur 2 Jahre und dann Shanghai. Shanghai dann erstmal eine ganze Reihe von Jahren mit Publicis Group, Saatchi & Saatchi, bevor ich mich eben selbstständig gemacht habe. Und zum Teil aus Notwendigkeit heraus, zum Teil aus Luxus heraus. Die Notwendigkeit war, dass vor 5 Jahren die Zeit der teuer bezahlten Expats in asiatischen, chinesischen Agenturen so ziemlich zu Ende ging. Und man halt dann als Expat sich überlegen musste, bleibe ich hier, gehe ich zurück nach Hause, was sind denn meine Lebensplanungen? Und da hatte ich den glücklichen Zufall, dass ein Ex-Kunde von mir gefragt hat, ob ich nicht für Pernod Ricard, seine jetzige Firma, arbeiten will als Berater. Und so haben wir Huele gegründet als Brand Innovation Consultancy. Und seitdem geht es natürlich derbe auf und ab und vor und zurück. Covid war für uns gar nicht so ein schlimmer Einschnitt, weil unser Business sehr, sehr remote anyway funktioniert hat. Also wir hatten Teams in Shanghai, in Hongkong und in Japan, die wir beraten haben. Wir haben als zweiten Kunden für IQ Student Accommodation in London gearbeitet, erst für den chinesischen Markt, dann für den indischen Markt. Also es war alles immer sehr, sehr remote, deshalb war Covid gar nicht so schlimm. Natürlich, also die ganzen geopolitischen und global volkswirtschaftlichen Ereignisse gehen natürlich auch an einer Firma hier in China nicht ohne weiteres.
Ja, sehr, sehr interessant. Wie, als du entschieden hast, also andersrum erstmal so, wie, vielleicht musst du das wirklich mal für Leute, die nicht aus der Agenturwelt kommen, mal so ein bisschen erklären. Das heißt also so Firmen wie Sachin sowas, die bauen dann in den Ländern quasi eigene Agencies auf, die dann sozusagen vor Ort dann Kunden aus dem Markt dann bedienen. Wie ist denn so das Business, also bevor du da jetzt hingegangen bist?
Ja, also wie gesagt, die großen, was man hier in China 4A-Agencies sagt, also alle, die unter diesen großen Netzwerken WPP und Omnicom und wie sie nicht alle heißt, Publicis Group, das sind meistens internationale Agenturnetzwerke, die schon vor langer, langer Zeit international ihre Netzwerke aufgebaut haben. Also ist schon, bevor ich überhaupt vor 25 Jahren angefangen habe, in die Werbung zu gehen, da waren das schon alles internationale Netzwerke mit Agenturen, Dependancen in den in die Metropolen dieser Welt, wenn du so möchtest. Gab immer so zwei Arten von Kunden. Natürlich hat man versucht, lokale Kunden anzuziehen, aber man hat natürlich auch in der Regel sehr viel Geld verdient mit den internationalen Kunden. Das war, was ich bei Saatchi gemacht habe. Also ich bin für Procter & Gamble, das Babycare-Business, nach London gegangen, habe da Strategie für den osteuropäischen Markt zuerst gemacht. Dann in Singapur für Asia Pacific und der Kunde Procter & Gamble hat gesagt, nachdem wir anderthalb Jahre in Singapur für China auch gearbeitet haben, alle die in China, die für China arbeiten, in unseren Agenturen müssen in China sitzen und das ist, wie wir in Shanghai gelandet sind. Also quasi auf Anfrage des globalen Kunden, der gesagt hat, nö Kinder, China kann man nur in China verstehen. Also wenn ihr weiterhin für uns arbeiten wollt, dann müsst ihr in China arbeiten wollt, dann müsst ihr in China für uns arbeiten. Ja, so sind wir in China in Shanghai gelandet und so funktioniert das halt mit internationalen Netzwerken und globalen Kunden.
Wenn du nochmal, ich höre noch viele Leute zu, die jetzt gar nicht so recht tief im Agenturbusiness sind. Was heißt das, wenn du sagst, ich mache da Strategie? Also wie kann man auch, sag ich mal, als Deutscher irgendwie für so eine Marke in einem anderen, auf einem anderen Kontinent quasi, was heißt Strategie? Also wie kann ich mir so einen Arbeitsalltag bei dir vorstellen?
Aber es ist lustig, weil ich finde, Strategie ist und oder auch Stratege eines der viel zu viel benutzten und dadurch immer weniger Bedeutung habenden Wörter. Also jeder, der irgendwie etwas macht in unserer Branche, wo er denkt, ach, das ist ja nicht ganz so cool, hängt dann immer so Stratege hinten dran. Also mittlerweile gibt es ja Strategen für alles. E-Commerce Strategist, Social Media Strategist, Content Strategist. Und ja, man braucht für alles eine Strategie. Aber ob du dann wirklich Strategie machst oder nur tagtäglich Dinge abarbeiten, das ist dann die andere Frage. Strategie. Früher hieß das Planning, Account Planning, kommt ursprünglich aus London und Amerika. Das waren die Leute, die den Kunden quasi so, den Konsumenten in die Mitte ihres der Agenturwelt gesetzt haben. Früher hatte man nur Kreative und Berater. Was heißt nur? Es hat auch sehr gut funktioniert, weil meistens die Kreativen den Strategiepart übernommen haben und drüber nachgedacht haben, was wollen denn jetzt eigentlich die Mütter von oder zukünftigen Mütter haben, was erwarten die von der Windel? Und das hat man dann halt im Laufe der Spezialisierung eben als einen eigenen Job entwickelt, wo man halt wirklich anfängt darüber nachzudenken, was wollen denn meine Konsumenten? Wie kann ich die am besten überzeugen? Das war so der Anfang. Das ist natürlich also ein bisschen größer geworden. Man fängt dann an, über Markenstrategien nachzudenken. Was sind halt die Werte einer Marke? Wie kann ich mich am besten differenzieren. Wir hatten bei DDB damals in Deutschland einen Chief Creative Officer, der die Agentur auch sehr, sehr stark in Richtung Business-Innovationen, Business-Model-Innovationen, Service-Innovationen geschubst hat und immer gesagt hat, eigentlich können wir als Agentur nicht nur Kommunikation, sondern könnten eigentlich auch die besseren Unternehmensberater sein, wenn wir halt kreative Business-Solutions entwickeln. Und das ist so ein bisschen was mich seither sehr begleitet hat. Gerade wenn man für ein Unternehmen wie Procter & Gamble arbeitet, für eine Mega-Marke wie Pampers, dann sind da natürlich auch viele andere Sachen als einfach nur Kampagnen dabei. POMI hieß es, Point of Market Entry Programm. Also wie bekomme ich denn jetzt die angehenden Mütter schon in mein Markenuniversum, dass sie nicht erst, wenn sie ein Baby haben und das erste Mal eine Windel benutzen müssen, über meine Marke nachdenken. Also das sind dann so Sachen, über die man als Stratege eben auch nachdenkt.
Okay, ja, vielen Dank. Ich glaube, das hilft immer ein bisschen so, dass sozusagen die Bedeutung hinter diesen Titeln dann irgendwie einfach auch mal ein bisschen mit tatsächlich so eine Arbeitsbeschreibung mal zu füllen. Wenn du heute guckst, jetzt vielleicht springen wir jetzt tatsächlich mal so ein bisschen in die Jetztzeit. Also ihr habt dann gegründet. Also da würde mich auch gleich mal nochmal interessieren, auch wie einfach man jetzt, weil das wird immer so geschimpft, in Deutschland ist das so schwierig. Wie einfach ist das jetzt für einen Europäer in China zu gründen? Aber lass uns vielleicht mal kurz so ein Framing machen. Also seitdem du sozusagen jetzt nach Asien gegangen bist, vielleicht kannst du das so zweiteilen. So, wie hat sich dort quasi auch das sozusagen Arbeitsleben, aber slash hauptsächlich das Agenturleben verändert? Aber wie beobachtest du das so grundsätzlich? Weil ich glaube, da ist ja, also ich kriege das zumindest mit den Freunden, die ich noch in der Agenturwelt habe, mit, dass da ja gerade voll alles im Umbruch ist. Wie erlebst du das so von ein bisschen Abstand?
Ja, also wie gesagt, Asien und China bleibt natürlich vom generellen Turmoil-Chaos in der Agenturwelt nicht verschont, richtig? Also ich meine, die Konsequenzen, die Fusionen von Netzwerkagenturen haben und das Ausradieren von Agenturmarken und das Zusammenfassen und Zusammenwürfeln, das passiert natürlich hier in Asien genauso, weil es halt ja eine globale Entscheidung ist. Was ein bisschen schwieriger ist, glaube ich, aber das hat nicht nur was mit Asien zu tun, sondern halt ganz generell regional. Unterschiedliche Agenturen sind halt in unterschiedlichen Regionen der Welt unterschiedlich stark und diese Merger passieren ja meistens sehr, sehr stark aus einer amerikanischen, westlichen Perspektive, nicht so sehr aus einer asiatischen Perspektive. Und da kann es dann eben schon mal passieren, wenn zwei Agenturmarken zu einer zusammengefasst werden, dass das in Amerika total Sinn macht und die stärkere Agenturmarke überlebt. Auf der anderen Seite, dass hier in Asien oder in China gar keinen Sinn macht, weil da eben dann die schwächere Agenturmarke diejenige ist, die den Lead übernehmen soll. Am Ende glaube ich, und das bringt uns dann halt so zu dem generellen Punkt, ich glaube, die Agenturen haben einfach, und das ist echt keine Neuigkeit, sehr, sehr früh irgendwie total kein echt funktionierendes Businessmodell mehr gehabt. Also im Grunde genommen seit der Zeit, wo man halt nicht mehr Media-Provisionen bekommen hat und wo man Media und Kreativagenturen getrennt hat, haben Kreativagenturen nie wieder ein vernünftiges Businessmodell gehabt, mit dem sie halt dann langfristig sustainable Geld verdienen konnten. Also wie gesagt, ich habe das miterlebt, dass halt Kunden einfach Jahr für Jahr für Jahr gesagt haben, ja, aber wir müssen 20% des Agenturbudgets sparen. Und wenn man das dann halt ein paar Jahre macht, dann bleibt halt gen Null übrig, richtig? Und Agenturen haben halt nie geschafft, wirklich klar zu verknüpfen, was ich als Agentur leiste, die Kreativarbeit, die kreative Idee und der Business Impact. Ich glaube, deshalb ist damals auch Amir Kasai immer mit diesen Creative Business Solutions, keine Campaigns, in der Gegend rumgelaufen, weil er genauso wie viele andere gesehen haben, dass halt, wenn man es nicht schafft, Kreativleistung und wirtschaftliches Ergebnis miteinander zu verbinden, es halt sehr, sehr schwierig ist, seine Honorare zu rechtfertigen.
Also muss man ja immer erklären, im Prinzip gab es früher Modelle, dass man, keine Ahnung, wenn man einen Fernsehspot geschaltet hat, dass man dann quasi dafür eine Provision bekommen hat, sag ich mal, relativ viel Geld verdient hat. Hingegen man ja im Prinzip, und das muss man ja auch sagen, das verändert sich ja auch gerade, quasi die Beratungshonorare dann quasi immer quasi Zeit für Geld verkauft hat. Jetzt haben wir eine Situation, bitte?
Was auch kein gutes Businessmodell
ist. Nee, deswegen da wollte ich gerade darauf hinaus, dass das natürlich auch jetzt gerade sich verändert, weil wir jetzt auch sagen, gerade aus der Philosophie, sagen wir so Fleißarbeiten, die dann Agenturen nachher noch gemacht haben, ja heute alle digitalisiert werden. Das heißt, wir haben ja tatsächlich, der Werbemarkt hat sich komplett verändert, wird immer mehr automatisiert, gleichzeitig auch durch generative KI auch das Erstellen. Aber es bleibt ja eigentlich dann nur noch die Strategie und dann die Idee zu sagen, hey, welchen Mehrwert schaffen wir denn eigentlich als Agentur? Und was bist du bereit als Kunde dann dafür zu bezahlen? Ne? Wie siehst du das?
Ist natürlich immer die Frage, was ist der Kunde bereit zu bezahlen für welche Leistungen, richtig? Ich wäre mir nicht so sicher, ob Strategie eines der Felder ist, wo man sagen kann, da muss ich mir keine Sorgen um AI machen. Also ich glaube, ganz viele Sachen, egal ob das in Strategie-Departments von Agenturen passiert oder in Innovations-Consultancies oder in großen, bei McKinseys und Bains dieser Welt, da ist ganz, ganz viel auch an Arbeit automatisierbar und kann von AI gemacht werden. Ich glaube, und das mag auch falsch sein, keiner weiß es so genau. Ich glaube, wir als relativ kleine Einheit haben natürlich den Vorteil, dass wir viel, viel mehr gewuppt bekommen mit AI, als wir vorher gewuppt bekommen haben, was halt heißt, dass wir mit anderen Einheiten, zumindest was den Output betrifft, konkurrieren können, was wir vorher nicht so konnten. Auf der anderen Seite glauben wir, dass dieser Kultur und Kommerz treffen, das beschreibt es, glaube ich, am richtigsten. Das ist für uns so ein Blindspot, auf dem wir schon die letzten 5 Jahre arbeiten, wo eben der Ausflug nach Asien und der Luxus, den ich hatte, wirklich während ich noch in der Agentur war, in jedem Land Asiens Gruppendiskussionen, Home Visits, qualitativen Research, Ethnologie machen zu können, wirklich den meisten Impact schafft. Und das ist ein Punkt, wo wir glauben, da ist KI noch nicht so weit. Also ich weiß nicht, was deine Erfahrungen sind, aber selbst chinesische Modelle wie DeepSeek oder Kimi sind sehr auf westliche Kultur getrimmt. Und wenn man dann versucht, in einem Markt wie China oder Indien oder Indonesien zu arbeiten damit, dann kommt da halt auch wirklich viel Blödsinn raus.
Ja, das ist total spannend, ne? Aber wie kommt das, dass die so auf den westlichen Markt getrimmt sind, wenn man da hinzielt oder weil man die Trainingsdaten da irgendwie abgesaugt hat? Oder wie passiert das denn?
Ich glaube, also wie gesagt, ich bin kein AI-Experte, aber ich glaube schon, dass das was mit den Modellen zu tun hat, die dahinter liegen, also mit den mentalen Modellen und natürlich eben auch mit den Trainingsdaten. Also es ist halt einfach einfacher, deine AI mit dem frei zugänglichen westlichen Internet zu trainieren, als mit dem chinesischen, was ja auch Übersetzung funktioniert ja merkwürdigerweise mit AI wirklich extrem gut. Aber Training von AI mit, also ich würde fast denken, dass in der arabischen Welt muss das ja eigentlich fast genauso sein. Aber ich habe also selbst chinesische Modelle, mit denen wir arbeiten, wie eben DeepSeek und Kimi, die vielleicht auch nicht die besten chinesischen Modelle sind, funktionieren erstaunend oder schockierenderweise nicht so gut, was chinesische Kultur, chinesischen Markt betrifft, versus im Westen.
Ich sage immer so, wir sind ja auch, weil du jetzt gefragt hast, wie ich das sehe, ich glaube, wir sind ja auch noch, ehrlich gesagt, in den Kinderschuhen, ne, was das Ganze angeht. Aber ich glaube, man kriegt schon eine Ahnung, wo das hinführt. Und ich glaube, alles, was man automatisieren kann, alles, wo man Muster erkennt, ich glaube, das sind ja diese Tools dann irgendwie stark drin, ne, dass die auch, ich glaube, vor allen Dingen so die Emotionalität von Sprachen, sowas können diese, also die lernen ja, wenn ihr mit unserer Sprache trainiert, das heißt, die lernen ja auch schon tatsächlich nicht einfach nur faktisch irgendwas zu beschreiben, sondern die lernen ja aufgrund der Trainingsdaten ja tatsächlich schon auch Bedeutung von Wörtern, von Redewendungen, Emotionen und sowas. Also ich glaube, da kommt noch eine Menge. Ich bin immer ziemlich sicher auch, dass wir diesen Human in the Loop weiter brauchen. Irgendjemand, der natürlich auch das koordiniert. Aber das finde ich eigentlich ganz spannend, weil im Prinzip, also wir haben uns kennengelernt eigentlich über Gerd Hensel, der hat ja mit Superspring tatsächlich so ein AI-First-Agentur in Hamburg gebaut. Er hat gesagt, du musst unbedingt mit dem Falk sprechen, was ich jetzt auch gerne tue. Und jetzt finde ich das schon spannend, ne, zu sagen, du sagst, du kommst ja auch mit der westlichen Prägung irgendwie jetzt in so einen Markt rein. Wie schwer ist dir das denn damals gefallen, quasi tatsächlich, wenn du schon sagst, die KI kann das schon nicht, ja, wo man sich ja dann vielleicht zur Not noch Rat holen könnte. Wie lange hast du gebraucht, als du gekommen bist? Ich dich sozusagen auch. Und wie hast du es gerade gehört, die Schnittstelle zwischen Kultur und Kommerz? Das finde ich sehr, sehr spannend. Da würde ich gerne mal ein bisschen drauf eingehen. Mach da vielleicht mal ein Beispiel, wie du das meinst und wo da der Unterschied vielleicht auch zwischen China und speziell Deutschland vielleicht ist.
Mhm. Wo fange ich da am besten an? Also wie gesagt, also das, als ich nach Asien gekommen bin, das anderthalb Jahr in Singapur, hatten wir noch den Luxus, für den Kunden zu arbeiten, der halt wirklich noch Geld für qualitative Marktforschung ausgegeben hat. Wo wir halt wirklich eben jede zweite Woche in ein anderes asiatisches Land gefahren sind, in eine andere Stadt, egal ob das Metropolen wie Manila waren oder wirklich sehr, sehr merkwürdige Orte wie Los Angeles in Philippinen. Da habe ich halt wirklich die meisten Insights über bekommen, wirklich vor Ort. Und das ist ja eine Sache, die gar nicht mehr so häufig passiert. Also eines unserer Tools nennen wir Investigative Anthropology, wo wir eben versuchen, teilnehmende Beobachtung mit journalistischen Methoden zu verbinden und eben darüber mehr herauszufinden als mit konventioneller qualitativen Marktforschung. Und letztens habe ich das so ein bisschen präsentiert in Shanghai, große japanische Firma. Und die Dame, die auch verantwortlich war für neue Markenentwicklung, neue Modellentwicklung, die guckte da so ein bisschen nostalgisch drauf und sagte so, ja, das haben wir früher auch gemacht, machen wir leider nur noch sehr, sehr selten, weil es halt eben sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr viel Zeit kostet. Was wir versuchen als bares Minimum zu machen, ist halt auf jedem der Projekte, auf dem wir arbeiten, einen Insider und einen Outsider zu haben. Da glaube ich sehr, oder wir sehr, sehr stark dran. Deshalb habe ich auch eine chinesische Businesspartnerin, weil der Insider in einer Kultur fragt halt einfach keine Fragen zu Sachen, die so super selbstverständlich sind. Warum sind Deutsche pünktlich, richtig? Das fragen wir nicht. Fragen wir vielleicht jetzt wegen der Deutschen Bahn, aber da hat man einfach so hingenommen, ne?
Ja.
Während halt der Outsider genau diese Fragen stellt, wenn er sich traut, und sie sich aber selber nur mit merkwürdigen Erklärungen und Hirngespinsten erklärt. Und wenn man aber diese Kombination hat zwischen Insider und Outsider, dann kommt man mit Fragen, die so nicht gefragt worden wären, und mit Antworten, die der Fragende so nicht gewusst hätte, meistens zu viel besserem Verständnis von Kulturen, Konsumenten, die dann halt wieder zu anderen Lösungen führen, wenn es darum geht, Produkte oder Kampagnen zu entwickeln.
Hm. Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, mal zu deiner Gründung zu kommen. Das ist jetzt also 5 Jahre knapp her, hast du gesagt. Mhm. Ne?
Ja. Wir
ist
feiern
das wirklich so viel einfacher als bei uns?
Wir feiern 5. Geburtstag dieses Jahr, in 2 Monaten.
Sehr gut, herzlichen Glückwunsch. Erzähl mal ein bisschen, so ist das, wie geht das in China?
Mhm. Das ist auch immer so ein bisschen von der Zeit abhängig. Aber ganz prinzipiell ist es eher einfach, ein Unternehmen zu gründen. Also als Ausländer steht man natürlich vor der Komplexität der Sprache. Aber Chinesen sind da ja sehr geschäftstüchtig. Es gibt eben einfach spezialisierte Unternehmen, die alles, also die halt Buchhaltung machen, die Firmengründung machen, die helfen bei Banköffnung und das halt in China. Aber wenn man das dann eben will und ein Konto im Ausland braucht, auch in Hongkong oder in Singapur. Und wenn man dann jemanden findet, der einem jemanden empfiehlt, der das wirklich gut macht. Und so war es bei mir. Also ich hatte einen Freund, der hatte schon seit langem eine Company hier in China. Der hat mir halt einen dieser Spezialdienstleister empfohlen, mit dem ich immer noch zusammenarbeite. Und mit dem habe ich dann eben meine Business-Anmeldung gemacht. Und hat keine 4 Wochen gedauert. Also da habe ich auch andere Sachen gehört und längere Prozesse, aber bei uns ging das halt wirklich ruckzuck. Und lustigerweise, die größte Challenge war halt der Name. Weil du kannst dir nicht einfach irgendeinen Namen geben und dann heißt du halt so, sondern die Behörde, bei der du das deine Gründung machst, die checkt dann diese Namen und hat dann ihre Kriterien, was ein Name ist, der funktioniert, der schon vergeben ist, der richtig ist. Deshalb haben ja Agenturen auch immer ganz merkwürdige chinesische Namen. Also was halt Saatchi und Saatchi überall auf der Welt heißt, hat natürlich auch Saatchi und Saatchi dran stehen an seiner Bürotür in Shanghai. Aber der chinesische Name ist dann irgendwas wie The Great Firewall Whatever oder The Great Wall Whatever, right? Also man hat da schon immer sehr, sehr merkwürdige Geschichten. Und da war's, deshalb war es eben auch gar nicht so einfach, einen Namen für unsere Company zu finden, der auch so ein bisschen beschreibt, was wir machen und warum wir das machen. Wir haben es dann mit, ich glaube, in der 3. Runde mit Willa geschafft, was im Chinesischen 1:1 übersetzt Comeback Strategy oder Return Strategy heißt. Was ich früher mal dachte, wäre das Genialste als Stratege, dass man Marken hat, die so richtig am Ende sind und Businesses und denen dann hilft, den Turnaround zu schaffen. Mittlerweile sehe ich das ja ein bisschen anders. Aber es gibt auch eine schönere Interpretation. Das ist ja auch das Schöne am Chinesischen, dass Willa 1:1 Turnaround-Strategien heißt. Aber wenn du deine Freunde fragst, die Chinesischen, was meint denn das für dich? Und das habe ich gemacht. Kam halt eine meiner Freunde zurück und sagte, ja, eigentlich beschreibt es to find a different way to reach a goal. Und das ist so ein bisschen unser Credo, was wir halt so lange verfolgen. Ja, also wie gesagt, das war relativ einfach. Wir hatten Glück mit unserem Gründungskunden, wo wir dann halt Upskilling gemacht haben, interne Weiterbildung im Marketingbereich für deren Innovationsteam. Was wir so ein bisschen verpasst haben am Anfang und was wir dann halt die Jahre danach auf die harte Tour lernen mussten, war halt dieser ganze Aspekt Business Development. Ich habe ja in der Agenturlandschaft auch so als Stratege, ich habe immer von mir gesagt, ich bin dafür verantwortlich, Geld auszugeben. Ich habe keine Ahnung, wie man Geld einnimmt und schon gar keine Ahnung, wie man sein Business eigentlich entwickelt. Und am Anfang, wir hatten ja unsere Kunden, da kamen neue Kunden durch Zufall dazu. Das sah alles ganz einfach aus. Und dann aber klar, nach Covid, wirtschaftliche Schwierigkeiten auch in China. Auf einmal war das Ding so, oh shit, wo kommt denn jetzt das nächste Projekt her? Und das war für mich, glaube ich, so der größte Turning Point, wo ich dann, sagen wir mal so 1,5-2 Jahre, nachdem wir gegründet hatten, an den Punkt kam, wo ich gedacht habe, oh, du kannst gar nicht so weiterarbeiten, wie du als Stratege vorher gearbeitet hast, plus ein bisschen mehr Admin-Kram und so daneben, sondern du musst dich um ganz viele andere Sachen viel mehr kümmern. Und das war für mich so der große Wake-up-Moment und die große Zäsur. Also die Zäsur war gar nicht so sehr, ich gründe jetzt meine eigene Firma und arbeite auf meine eigene Rechnung, sondern die Zäsur war, oh shit, wenn du auf deine eigene Rechnung arbeitest, dann musst du auch gucken, dass die Pipeline immer schön gefüllt ist mit neuen Projekten. Das war für mich eine viel größere Zäsur als jetzt bin ich selbstständig.
Hm. Ja, ne, das ist spending other people's money geht immer gut. Ne? Ja, wenn du, ist das, jetzt hast du es wahrscheinlich, also in dieser Selbstständigkeit, ich hätte es noch nicht in Deutschland ausprobiert, aber so vom Gefühl her ist das China einfacher, da irgendwie ein Neugeschäft zu akquirieren. Wie ist denn gerade so grundsätzlich die Stimmung?
Also ich war mal zwischen zwei Agenturstationen, also nach meiner ersten Agentur TBWA und vor meiner zweiten Agentur J. Walter Thompson, war ich mal ein Dreivierteljahr, habe ich versucht, oder ja, fast ein Jahr versucht, in Wien selbstständig zu sein. Das war auch so eine relativ zufällige Geschichte. Ich habe jemanden vertreten, deren Vortrag auf einer Konferenz von kleinen selbstständigen Agenturen halten sollte, überstreitet strategische Planung. Und während ich den Vortrag da gehalten habe und auch einen kleinen Workshop gemacht habe, ist ein Journalist auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, willst du nicht ein Interview geben für mein Bestseller, hieß das Blatt. Und das war das Branchenblatt in Österreich, was ich damals nicht wusste. Und ich habe dann halt das Interview gegeben und dann war auf einmal 3 Seiten Interview, ein großes ganzseitiges Foto von mir, 2 Seiten Interview. Auf einmal kannten mich in Österreich Leute und fragten dann eben nach, ob ich denn nicht entweder Trainings oder Projekte oder so mit denen machen könnte. Und bin ich halt nach Wien gegangen und habe da gefreelanced, was ja nochmal was anderes ist als wirklich selbstständig. Aber ja, ich war selbstständig. Das hat natürlich nicht lange gehalten und ich bin dann wieder zurück nach Deutschland. Aber das war so diese erste Erfahrung vom Selbstständigsein. Wie ist es hier mit Kundenakquise versus Deutschland? Also ich glaube, die meiste Kundenakquise passiert über das Netzwerk, das ich über die Jahre aufgebaut habe. Und da ich ja jetzt schon, wie lange sind wir jetzt in Asien? Ich glaube 12 Jahre oder so. Also irgendwie sowas, 10 Jahre in China, 11, 12 Jahre in Asien. Und in den Jahren habe ich mir im Grunde genommen mein Netzwerk auch mehr oder weniger hier in Asien aufgebaut. Hatte ja dann auch eine andere Seniorität als vorher in Deutschland. Sprich, mein Netzwerk ist hier in Asien und deshalb glaube ich, ist für mich Business Development hier in Asien auch einfacher, als wenn ich jetzt versuchen würde, in Deutschland zum Beispiel zu akquirieren Unternehmen, die nach China wollen oder die hier in China arbeiten. Das hat, glaube ich, auch was mit zu tun, dass, zumindest rede ich mir das immer ein, Deutsche sind so ein bisschen anders als Amerikaner oder Franzosen oder Italiener oder Australier im Ausland. Also ich finde, dass, also ich sehe das zum Beispiel an unseren italienischen Freunden und französischen Freunden, der Zusammenhalt als Community viel, viel größer ist. Ich habe manchmal so das Gefühl, wir Deutschen im Ausland wollen gar nicht so viel miteinander zu tun haben oder finden das auch gar nicht so richtig, dass man jetzt nur, weil jemand ein Deutscher ist, dem den Auftrag gibt. Während das, wenn ich das in der italienischen Community so sehe, also wir haben eine Freundin, die hat eine extrem erfolgreiche Consultancy, die sich komplett darauf spezialisiert hat, italienische Unternehmen in China zu beraten. Ich könnte mir persönlich so eine Spezialisierung nicht vorstellen, weil ich A, nicht die Kontakte nach Deutschland so einfach habe und B, ich das so gar nicht gesehen habe bisher, dass halt man als Deutscher für Deutsche eigentlich ein ganz gutes Casting ist.
Ist ja so immer so, wenn du heute so mit deutschen Unternehmen, also gar nicht aus der Agenturwelt, sondern überall aus, von irgendwelchen Wirtschaftsreisen oder so zurückkommen. Zuletzt ja auch unser Bundeskanzler, der dann sich sehr impressed gezeigt hat über den tanzenden Roboter. Wie würdest du sagen, ist, oder wie gucken die Chinesen so in die Zukunft? Also ist, die haben uns ja zu vielen Sachen, glaube ich, zumindestens eingeholt, wenn nicht überholt. Also ist das wirklich so ein zukunftsorientiertes Land oder ist das so, ist das das Narrativ, das man so draußen irgendwie gerne erzählt?
Lass mich erst 2 Worte zu den Wirtschaftsbildungsreisenden sagen. Die Diskussion hatte ich jetzt gerade mit jemanden in Amerika. Ich finde das ganz furchtbar, wie man auch nur eine Sekunde glauben kann, dass wenn man eine 2-wöchige kurierte Reise in den Kulturkreis macht, der so weit weg von dem eigenen ist. Und da rede ich nicht nur über China, da rede ich über Leute, die das mit Südkorea machen, die das in Japan machen, mit Indonesien machen. Wie man glauben kann, dass man wirklich einen echten Einblick bekommt in den 2 Wochen, das finde ich ja schon immer ich verstehe nicht, wie man das wirklich glauben kann. Was ich sehe, wenn deutsche Freunde, europäische Freunde, amerikanische Freunde über China berichten, dass es halt immer so zwei Sorten von Menschen gibt. Es gibt die Leute, die China per se scheiße und böse und furchtbar finden. Und natürlich, wenn man durch diese Linse guckt, findet man ganz, ganz viel, was scheiße, böse, furchtbar ist. Dann gibt es auf der anderen Seite die Leute, die mir fast noch mehr auf den Keks gehen, die nach China gehen, 2 Wochen, vielleicht 2 Monate, vielleicht auch mal in China waren eine Zeit und wieder zurück sind und die alles nur positiv sehen. Und alles in China ist so viel besser als im Westen. Und ganz ehrlich, ich kann mir beide Seiten nicht mehr anhören. Und ich bin derjenige, der versucht wirklich immer so für einen ein bisschen ausgeglicheneren Blickwinkel zu plädieren und einfach versucht, Leuten beizubringen, nein, es ist nicht alles großartig und die Zukunft in China. Und wenn du nur von China lernst, dann glaube ich, findest du auch nicht den richtigen Weg. Aber es ist halt auch nicht alles furchtbar und schlecht und böse, nur weil es ein kommunistisches Regime ist. Normalerweise erzähle ich die Geschichte nur in englischsprachigen Podcasten und so, weil es eine Geschichte ist, die meine Eltern betreffen. Und wenn ich sie in Englisch erzähle, dann verstehen sie sich. Aber meine Eltern fanden das zum Beispiel gar nicht so toll, als wir gesagt haben, wir gehen von Singapur nach China, weil wir ja in der Ostdeutschland aufgewachsen sind. Und wie kannst du, wo wir doch das kommunistische System in Ostdeutschland hinter uns gelassen haben, freiwillig wieder in ein kommunistisches System gehen? Also das fanden meine Eltern nie so gut. Und die waren uns auch noch kein einziges Mal besuchen jetzt die ganzen Jahre hier in China. Die wollten kommen, aber dann kam Covid, während aber in Singapur sie halt 2-mal im Jahr da waren. Und wie gesagt, also ich kann verstehen, weshalb man Sachen in China nicht gut findet. Ich kann verstehen, warum man Sachen in China ganz toll findet, aber es braucht halt einfach einen ausgeglicheneren Blick. Lass mich, und dann höre ich auch auf zu babbeln, das Thema Elektrovehicles nehmen. Alle gucken auf China, Elektrovehicles, also Elektroautos, und sagen, ja, das ist die Zukunft, die haben uns da wirklich überholt. Und ja, das stimmt, was die Produkte betrifft. Aber auch ganz andere Ansprüche, die chinesische Käufer an ihr Elektroauto haben versus ein Autokäufer in Deutschland. Aber ja, wenn man jetzt nur von der Technologie sich das anschaut, das ist schon woanders als die Volkswagens dieser Welt im Moment sind. Aber wenn der chinesische Staat nicht eingegriffen hätte und gesagt hätte, Kinder, ihr müsst euch jetzt mal damit abfinden, dass ihr eure Autos nicht mehr unter dem Produktionspreis verkauft und nicht versucht, nur alles über Speed and Scale zu machen, hätte sich die Elektroautobranche hier in China schon lange ruiniert. Weil es gab diesen ruinösen Preiskampf und man muss sich das wirklich so vorstellen, du hast hunderte von Autoherstellern, weil du halt das OEM-System hast. Also wenn du hier nach China kommst und sagst, ach, ich möchte ein Elektroauto bauen, dann machst du 3, 4, 5 Telefonate und dann hast du danach deine PowerPoint von deinem Elektroauto und kannst auf Kundensuche gehen, wenn du das willst. Und das hat natürlich immer wieder ruinöse Folgen für den Wettbewerb. Und wie gesagt, also da können alle nur dankbar sein, dass der chinesische Staat da eingegriffen hat, weil wenn die nicht gesagt hätten, das geht jetzt so nicht mehr, hätte sich die Industrie selber ruiniert und dann hätten sich andere Länder wieder freuen können, dass es dann doch nicht so gut ausging in China.
Wie ist es denn, wenn du jetzt gerade schon von Elektroautos sprichst, wie ist das denn mit autonomen Fahren? Wie weit ist das jetzt in China? Weil Anfang des Jahres war ich in den USA an der Westküste und habe da mal so den großen Autonomie-Vergleich quasi gemacht. Ist das bei euch auch schon so gang und gäbe?
Also es ist jetzt nicht so, dass man alle Nase lang autonomes Vehikel sieht und vor allem nicht in den Städten und dass man autonome Taxis überall hätte. Also so weit ist man dann doch noch nicht. Also es gibt immer diese Pilotprojekte. Shenzhen als City ist sehr, sehr weit vorn, was das betrifft. Aber selbst auf Hainan, was wirklich eines der, also vielleicht die am wenigsten entwickelste Region oder Provinz von China ist, selbst da fahren die Transporte, die Pakete durch die Gegend bringen, als autonome Vehicles in der Gegend rum. Also und dies sieht man dann auch schon sehr, sehr oft. Also ich habe das Gefühl, das ist noch nicht so richtig durch, was den Personentransport betrifft. Aber wenn es darum geht, Postpakete und so weiter, dann sieht man das doch schon häufiger, als man das erwartet hat. Und eben auch in Areas wie eben einem ländlichen Provinz. Dann doch schon, ja.
Okay, spannend. Wenn wir, das frage ich ja meine Gäste immer so zum Abschluss nochmal, wenn wir jetzt mal sozusagen in die Zukunft reisen, so 5 Jahren, wo glaubst du, steht die Agenturbranche, wo stehst du mit deinem Laden, wo steht China? Einfach mal jetzt wirklich ohne wissenschaftlichen Hintergrund, sondern was glaubst du, wo entwickeln sich die Sachen hin?
5 Jahre, wow.
Ja, das ist ein Challenge, muss sein.
Es ist sehr, sehr lustig, weil wir haben ja seit letzten Jahr machen wir ja so Foresight Studies. Die erste haben wir gemacht über die Zukunft Luxury in China, die zweite über Wellness-Zukunft in China. Wir sind jetzt dran, mit einem Kunden über Care in Asien zu reden. Aber wenn man dann gefragt wird, was ist die eigene Branche und so weiter, dann ist man natürlich immer so ein bisschen, ups, was weiß denn ich? Vielleicht als erstes und was glaube ich, was ich hoffe und was sich so ein bisschen gezeigt hat bisher schon, uns in die Hände spielt. Also ich glaube, die Gig Economy in unserer Branche wird viel, viel größer werden. Es wird mehr und mehr Freelancer geben, die mit denen man dann eben aus unserer Sicht arbeiten kann, weil sie halt nicht verheiratet sind mit ihren Agenturen. Und ich sehe das jetzt schon so ein bisschen, dass die besten Leute nicht mehr zwangsläufig in den Agenturen sitzen, in den Consultancies sitzen, bei den großen Unternehmen sitzen, sondern dass sie sich mit ihren eigenen kleinen Projekten selbstständig machen. Und das sieht man auch hier in China schon, was natürlich damit zu tun hatte, dass wir eine 20% von Uni-Absolventen eben keinen Job mehr gefunden haben, nachdem sie die Uni verlassen haben. Da ist dann natürlich so ein gewisser Zwang, das bleibt ja gar nichts anderes übrig. Aber wie gesagt, also die guten Leute, die machen halt dann Sachen, an die sie glauben und zu denen sie Lust haben. Und weil sie gut genug sind, verdienen sie damit auch Geld. Und ich glaube, das hat die Erfahrung so ein bisschen gezeigt, den Pool, auf den wir zugreifen können, extrem vergrößert. Und das ist ja unser Businessmodell quasi. Wir bauen Teams um Projekte und Relationships. Und je besser der Pool ist, desto besser ist natürlich dann auch das Team, was wir bauen können. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass Agenturen einfach, ich weiß gar nicht, ob es Agenturen in der Form, wie es jetzt gibt, noch geben wird, weil, um ganz ehrlich zu sein, die meisten Agenturen versuchen sich ja jetzt über Media zu profilieren, vielleicht ein Stück weit über AI. Wer es glaubt, dass die Agentur besser AI kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Agenturlandschaft in 5 Jahren noch so aussieht, wie sie aussieht. Ich glaube, was Agenturen finden müssen, ist ein Businessmodell, das halt nicht über wir verkaufen die Arbeitszeit unserer Mitarbeiter funktioniert. Weil wir wissen das alle, ist nicht scalable, kann so nicht funktionieren. Und wie gesagt, also im Preisdruck der Unternehmen, also der Kunden, haben ja Agenturen im Grunde genommen damit aufgefangen, dass sie versucht haben, eben wie gesagt, Sachen zu automatisieren, mit immer juniorigeren Leuten auszukommen. Wenn man jetzt sagt, okay, die juniorigen Leute, die werden jetzt alle mit AI ersetzt, was bleibt dann noch? Und das ist gar kein Abgesang auf Marketing, Kommunikation, Brandbuilding. Ich glaube nur, dass es kleinere, agilere Einheiten geben wird in Zukunft. Und glaube ich eben auch wirklich an unser Businessmodell, die halt nicht Leute in teuren Büros sitzen haben, die sie das Gehalt bezahlen müssen und denen sie dann Arbeit verschaffen müssen, egal ob diejenigen die richtigen sind für ein Projekt. Daran glaube ich. Und das hoffe ich mal, dass das die Zukunft wird, in die wir uns bewegen.
Vielen Dank, Falk. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und es ist ja schon eigentlich auch irre, ne, dass wir jetzt hier quasi einmal quer über die ganze Welt als ob wir nebeneinander sitzen, hocken. Sehr cool, sehr spannend. Kriegt man ja selten mal solche Einblicke, gerade auch in so eine spezielle Branche. Wenn ich das mal so ein bisschen zusammenfasse, also ganz, also es klingt zumindest so, wie du es beschreibst, ist es gar nicht, also das gerade das Agenturgeschäft, gar nicht so viel anders, glaube ich. Ne? Das ist halt irgendwie wahrscheinlich kulturell ein bisschen immer unterschiedlich, aber die Mechaniken sind wahrscheinlich über die gleichen und auch die Transformationsbedarfe scheinen auch überall ähnlich zu sein. Also sehr spannend. Ich gehe mir davon aus, ich kopiere einfach mal dein LinkedIn-Profil in die Shownotes. Wer da jetzt irgendwie Interesse hat, auch ein bisschen mehr über den chinesischen Markt wissen will, soll ich einfach kontaktieren. Ne?
Ja klar, sehr gerne. Ja, hat super Spaß gemacht, Olli.
Das freut mich, das ist ja schon mal das Erste. So. Genau. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, also nicht nur Falk hat es gefallen, sondern wenn es euch auch gefallen hat, dann gibt's wie immer gibt's einen Daumen hoch. Und liked uns, teilt uns, empfehlt uns weiter. Ja. Kleiner interner Hinweis nochmal, am 28.10. finden hier bei uns in Mainz die Spacewalk Talks, die meine Zukunftskonferenz statt. Wenn ihr da Interesse habt, dann guckt mal unter spacewalktalks.de. Da gibt's schon, könnt ihr schon Early Bird Tickets kaufen. Ansonsten hören wir uns hier wieder, wenn es bei Rocket Fuel heißt, wie sieht denn die Zukunft so aus? Und da hat uns jetzt der Falk ein bisschen was aus dem asiatischen Markt heute erzählt. Vielen Dank, Falk.
Dankeschön.
Das war Rocket Fuel, der Podcast mit Oliver Kemmern.